Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei.
Ja, es war im Jahr 1928, als der Bakteriologe Alexander Fleming in seinem Labor saß und sich ärgerte. Ein wichtiges Experiment, was ihm ein kleiner Schimmelpilz in die Quere gekommen. Die Bakterienkulturen, die Fleming zu Forschungszwecken angelegt hatte, wurden von den Keimen dieses Schimmels befallen. Und das war nicht nur eklig, sondern es war ärgerlich. Denn das ganze Material war nun nichts mehr wert, so dachte er und wollte es schon vernichten lassen. Im letzten Moment entschloss er sich jedoch, diesen misslungenen Versuchsergebnisse zu untersuchen. Und dann machte er eine ganz große Entdeckung, dass der profane, unansehnliche Schimmelpilz alle Bakterien zerstört hatte. Die Zielarbeit seines Lebens von Fleming war die, dass er sagte, er wollte doch ein Mittel gegen Bakterien entwickeln, die eiternden Infektionen, die Malaria und andere Krankheitserreger bekämpfen würden. Und dieser kleine hässliche Schimmelpilz, er war der, der genau der war, der diese Möglichkeit geschaffen hat. Niemand hätte ihn auf diese Situation gebracht. Als die Sache da war, da merkte er auf einmal, Mensch, das, was zuerst so ärgerlich war, war nachher das Befreiende. Er hatte etwas erfahren, ja, da war eine Lösung geworden. Die Bibel, und wir haben ja auch gerade das gehört, macht es eigentlich so deutlich, und Paulus hat es in einem Satz im 1. Korintherbrief so klar gemacht, er sagt, das Wort vom Kreuz ist ein Ärgernis für die meisten Menschen und trotzdem ist diese Botschaft vom Kreuz der Inbegriff der Kraft Gottes. Und wenn wir uns jetzt dieses Kreuzesgeschehen anschauen, dann wird Folgendes deutlich, dass wir am ersten Mal denken, und das ist das, was menschlich zunächst gesehen wird, wenn man das Kreuzesgeschehen beobachtet, Jesus ist am Ende. Da ist nichts mehr. Und die Menschen denken wie, das ist so, Jesus ist am Ende. Sie sind fertig mit ihm. Die Jünger mit ihren Treue-Schwüren, die ihn im Stich gelassen haben. Die Bekannten und die Frauen, die von ferne ohnmächtig zuschauen. Alle anderen, die sich einig sind in ihrem Spott über diesen Jesus, ob das Juden oder Römer sind, ob die Führer Israels, das Volk selbst oder die Soldaten und sogar die Verbrecher an seiner Seite. Alle sind sozusagen mit ihm fertig und machen sich über ihn lustig. Gerade die Obersten des Volkes, es hieß klar, endlich ist es geschafft, was manche von ihnen sich schon so lange gewünscht haben. Jesus ist am Ende, er ist gescheitert mit seinen hohen Ansprüchen und Retter wollte er sein und den Gescheiterten seine Hilfe bringen. Sohn Gottes wollte er sein und den Elenden damit Hoffnung machen. Israels König wollte er sein und die Lüge mit der Wahrheit überwinden. Und jetzt sah es so aus, endgültig vorbei. Denn der Tod spricht eine deutliche Sprache. Das Kreuz auf dem Hügel Golgatha, weit sichtbar, sieht zunächst mal so aus wie eine öffentliche Bankrotterklärung von Jesus von Nazareth und seinen Ideen. Und wir wollen uns diese Menschen unterm Kreuz anschauen, die hier dieses Geschehen sehen und wir merken, sie sind betroffen, sie sind durcheinander und doch wird uns da deutlich, so wie diese Menschen unter dem Kreuz sind, können wir uns irgendwo einordnen. Sind wir auch solche, die unter dem Kreuz stehen? Da ist zunächst das Volk, das schaut von ferne. Sie sind zwar betroffen, aber wie das so ist bei der Menge, so eine gaffende Menge, die schaut sich zwar alles an, aber letztendlich sind sie nicht dabei. Letztendlich sind sie nicht innerlich berührt, vielleicht äußerlich, so heißt es. Sie gingen nachher betroffen nach Hause und da heißt es so schön, sie kehren um, aber sie kehren nicht innerlich um. Das war das Problem. Also die Juden sind Zuschauer, diese Volk sind Zuschauer und diese Zuschauer sind einerseits solche, die sich anschließen an den Spott der führenden Männer Israels. Es sind natürlich auch andere, die hin und her gerissen sind und nicht wissen, wie sollen wir hier reagieren. Man sagt so halt die Menge. Und da sind dann die führenden Männer Israels. Sie spotten. Der Hohe Rat, Schriftgelehrten, Hohenpriester, Ältesten des Volkes. Kannten sie die Schrift nicht? Wussten sie nicht, was da alles eigentlich von dem Messias geschrieben war? Dass da von dem leidenden Gottesknecht gesprochen wurde, der in Schmach und Spott geraten wird, so wie es in Jesaja 53 uns weitergegeben wird? Oder haben Sie nicht den Psalm 22 gelesen, wo David uns deutlich macht, wie es ist, wenn der Sohn Davids verspottet wird? Offenbar sieht es so aus, als wären Sie in dieser Situation völlig blind für die Wahrheiten der Bibel, die sie doch kannten. Und das, was sie weitergeben, ist einerseits ein eindrückliches Zeugnis, andererseits eine Sache, wo man sagt, haben die nicht verstanden, um was es wirklich geht im Glauben? Das eindrückliche Zeugnis ist, dass er sagt, andere hat er gerettet. Hier wird ein Wort gebraucht, das eigentlich mit Heiland zusammenhängt. Man könnte sagen, andere ist er zum Heiland geworden. Und dann kommt die menschliche Reaktion, der menschliche Ratschluss. Er rette sich nun selbst. Das war das Menschliche. Und so ist es bis heute. Der Mensch sagt, wir müssen uns retten. Und wir kennen ja dieses Sprichwort, jeder ist selbst der Nächste. Wenn er der erwählte Messias ist, dann beweise er damit, dass er sich jetzt befreien kann vom Kreuz und dann wollen wir an ihn glauben. Wenn Sie Jesus ein klein wenig in seinem Erdendasein beobachtet hätten, dann wären Sie niemals auf so einen Gedanken gekommen. Denn Jesus hat extra gesagt, ich bin gekommen, nicht um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben zur Erlösung für viele. Sie wollten an einen egoistischen Messias glauben, müsst ihr euch mal vorstellen. Aber das ist ja bis heute so. Man würde gerne Menschen, die praktisch viel von uns verlangen, denen würde man gern Glauben geben, aber nicht einem Jesus, der sagt, ihr müsst in Gnaden nur annehmen, was ich für euch vollbracht habe. Das ist die Verblendung der Menschen, die wir auch heute noch sehen und wo es immer wieder darum geht, wie sehen wir Jesus? Und das kann ganz fromm verbrämt sein und doch so völlig falsch. Wisst ihr, was hier passiert? Das ist wie eine Parallele zu der Versuchungsgeschichte Jesu. Damals hat ja der Satan den Jesus versucht und hat gesagt, spring von der Zinne und die Leute werden dir zujubeln. Hier, steig vom Kreuz und dann werden alle an dich glauben. Aber genau darum geht es eben nicht, sondern Jesus sagt, ich bleibe am Kreuz, damit ich für die Sünden der ganzen Welt sterben kann. Das ist doch die Botschaft, die uns ganz neu an Karfreitag begegnen soll. Jesus ist bereit, all das auf sich zu nehmen, was wir verdient hätten. Der eine Schischernach sagt es nachher so wunderbar. Wir haben es verdient, aber der ist der Gerechte. Und da ist diese dritte Gruppe, die römischen Soldaten. Das ist komisch, es ist kaum ein Unterschied. Sie sind auch die, die spotten, und sie machen es natürlich in anderer Weise, weil sie natürlich von dem Politischen denken, wenn du der Judenkönig bist, dann steig vom Kreuz und dann kannst du auch zeigen, dass du wirklich der König bist. Und dann steht da noch auf dem Kreuz diese demütigende Inschrift: Jesus, der Judenkönig. Schaut euch diesen König an. Und doch, es war aber auch eine Sache, wo sich Pilatus rächte. Wenn wir in den anderen Evangelium sehen, da war es ja so, dass diese Führenden des Volkes zu Pilatus gehen und sagen: Hey, das kann doch nicht sein, du darfst doch nicht hier schreiben, der Judenkönig. Er hat gesagt, er ist der Judenkönig. Pilatus sagt: Was ich gesagt, geschrieben habe, habe ich geschrieben, da werde ich nichts mehr ändern. Pilatus war eigentlich überzeugt davon, dass Jesus der Judenkönig ist, dass er der Messias ist. Er hatte nur den Schneid nicht, sich so klar zu ihm zu bekennen. Aber da hat er es getan. Jesus, der Judenkönig, verspottet: Komm doch vom Kreuz herab, zeig doch deine Macht. Und Jesus zeigt seine Macht seiner Ohnmacht. Das ist das, was Karfreitag uns sagen will. Und so kann man sagen, der Mensch denkt, Jesus ist am Ende. Und wir fragen als Zweites: Was tut Gott? Gott schafft einen neuen Anfang. Das ist das Wunderbare. Diese Botschaft von Karfreitag zeigt uns nicht nur, wie die Menschen denken und reden, sondern zeigt uns, wie Gott auf diese ganze Sache reagiert. Da ist die Rede von der Finsternis, die sich über das Land legt. Die Sonne verliert ihren Schein. Es ist eine Sonnenfinsternis. Man könnte sagen, Gott trauert. Gott trauert um seinen Sohn. Nein, Gott trauert letztlich um die Menschen und sagt: Ich muss das tun, damit die Menschen zurechtkommen und wieder zurück in meine Gemeinschaft kommen können. Damit die Finsternis überwunden wird, und deswegen wird zunächst mal gezeigt: Das ist jetzt die Finsternis. Gott muss sich abwenden von seinem Sohn, weil er die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen hat. Aber er ist der, der nachher diesen Jesus auferweckt. Gott steht zu dem, was sein Sohn tut. Er macht klar: Ja, es ist furchtbar, ich muss es aber tun, damit ich die Menschen wieder in die Gemeinschaft führen kann. Wir hatten gestern Abend in unserem Glaubenskurs das Thema Gebet, und da wurde das auch so deutlich, dass wir gesagt haben: Das ist ja das. Gott hat alles getan, weil er uns ja dazu geschaffen hat, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und die wollte er wieder zurückhaben, nachdem der Mensch sich in Rebellion selbstständig gemacht hat und gesagt: Ich kann das alleine, ich kann sein wie Gott. Und Gott will Gemeinschaft mit den Menschen haben. Deshalb muss er eine kurze Zeit die Gemeinschaft mit seinem Sohn aufgeben, damit nachher für alle Zeit Gemeinschaft für uns Menschen wieder möglich ist. Ein zweites zeigt Gott, indem im Tempel zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten der Vorhang zerreißt. Eine unmögliche Sache. Ich weiß nicht, wie die Juden darauf reagiert haben, ob sie versucht haben, ganz schnell das Ding wieder zu flicken. Ich weiß es nicht. Aber das hatte doch eine ganz große Aussage. Und eigentlich hätten da die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Geistlichen sehen müssen: Hier passiert etwas. Das ist doch nicht von ungefähr. Auf einmal ist der Weg frei. Frei zu dem Sühnealtar, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester hingehen durfte, um dann mit dem Blut des Bockes, der für die Sünden des Volkes geschlachtet wurde, dort sozusagen Sühne zu erwirken. Wieder für ein Jahr. Und jetzt hängt hier Jesus, der die Sühne ein für alle Mal schafft, weil er der Schuldlose für uns gestorben ist. Gott macht klar, jetzt ist der Weg frei zu meinem Heiligtum. Jetzt ist der Weg frei, dass ihr wieder zu mir kommen könnt. Ihr braucht keinen hohen Priester mehr. Jesus ist der, der euer hoher Priester ist. Jesus ist der, der euer Opferlamm ist. Man könnte so sagen, Gott ist fertig mit dem Menschen in der Weise, dass er einen Schlussstrich gezogen hat, mit den ganzen Ritualen des Opfers und sagt, ihr schafft es sowieso so nicht. Ich habe die Lösung. Ich gebe meinen Sohn für euch. In diesem Ende schafft er diesen neuen Anfang. In diesem Augenblick, wo scheinbar alles zu Ende geht, öffnen sich die Türen zu einem neuen Leben mit Gott. Das ist die Zukunft. Ein neuer Anfang ist geschehen durch Jesus Christus, der dort am Kreuz hängt. Das weisen die Dinge, die Lukas übermittelt, ganz besonders auch aus. Und deshalb kommen wir zum dritten. Jesus ist der Gekreuzigte, er steht, er sieht die Menschen um sich. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jesus völlig zerschlagen, sein Gesicht zerschunden, wahrscheinlich voll angequollen. Auf seinem Haupt die Dornenkrone, wo das Blut runterfließt. Ausgepeitscht, dass der Rücken nur noch Fleischfetzen hat. Und dann hängt er so am Kreuz. Und dieser Jesus, er ist es, der sich um die Menschen um sich herum kümmert. Das ist das, was uns erschüttern soll, was uns deutlich werden soll. So ist unser Gott. So ist Jesus Christus. Das sind diese Klagefrauen, die schon ihn auf dem Weg begleiten und ihn sozusagen beweinen und etwas vorwegnehmen, dass sozusagen eine Totenklage gemacht wird. Und Jesus sagt, nein, ihr braucht euch nicht um mich kümmern, sondern ich muss euch sagen, wenn ihr erleben werdet, wie das Gericht über mein Volk geht, über mein Jerusalem geht, dann muss ich um euch trauern. Ich weiß, was noch Schlimmes auf euch zukommt, weil ihr nicht hören wolltet. Und das ist ja das, was auch Jesus damals dem Nikodemus sagt, wo er sagt, Gott hat die Welt so geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Und dann sagt er am Schluss, wer sich dem anbefiehlt, der hat ewiges Leben. Wer aber das nicht tut, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Und das sieht Jesus in seinem Volk, das zunächst unter dem Zorn Gottes bleibt und deshalb die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus in furchtbarer Weise erleben muss. Und da gibt es dieses fast Sprichwort, was hier er zitiert, wenn das am grünen Holz passiert, wie wird es dann erst bei dem dürren Holz sein? Also wenn Jesus der praktisch der Gerechte ist, so leidet, wie wird es sein für die wirklich zu Recht leiden müssen. Ja, Jesus macht deutlich, ich bin der für die Schuld stirbt. Aber ich will euch sagen, nehmt das in Anspruch. Hier hat Jesus sozusagen zur Buße gerufen, zur Umkehr. Das Zweite, was Jesus tut, das ist ihm das Erste, oder das ist das Erste, was er am Kreuz tut. Das andere war noch vorm Kreuz. Bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was macht da Jesus? Jesus sagt, genau das ist mein Anliegen und genau das geschieht jetzt, wo ich für euch sterbe. Ich erwirke euch die Vergebung. Alle miteinander haben die Möglichkeit, diese Vergebung in Anspruch zu nehmen. Ich bin hier am Kreuz und bleib am Kreuz deshalb, damit ihr Vergebung, Sühne erfahren dürft. Ja, das war schon für Jesus eine Anfechtung, als sie sagen, steig vom Kreuz herab. Ein Ausleger hat mal so gesagt, Jesus hat im Stillen gebeten, Herr, halt die Nägel fest. Jesus hätte es tun können. Er hätte vom Kreuz gehen können. Aber er hat es nicht getan, um unsretwillen, um uns Vergebung zu erwirken. Und dann kommt das Wunderbare. Dieser eine Verbrecher, der mit ihm dort am Kreuz hängt. Der andere spottet und sagt, Mensch, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf uns und dir selber, also hilf dir selber und uns natürlich auch. Ja? Denkt wieder nur an sich und der andere merkt, Mensch, wie kannst du so mit diesem Gerechten umgehen? Und er nimmt die Gelegenheit wahr. Vielleicht hat er das auch gehört. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er nimmt die Gelegenheit wahr und bittet Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, heute noch bist du ein Erlöster, ein Geretteter, weil ich hier am Kreuz hänge und für dich und für deine Schuld sterbe. Auch wenn du jetzt auch noch sterben musst, aber die Vergebung, die erwirke ich dir, indem ich jetzt hier am Kreuz hänge. Jesus ist der, der sich wirklich um die anderen annimmt. Jesus ist der, der zeigt, ich bin der, der am Kreuz hängt, aber den Menschen die Möglichkeit zum Neuanfang gibt. Jeder, der diese Erlösung für sich in Anspruch nimmt, bleibt nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern er darf wissen, Jesus hat die Sühne geschaffen. Gott hat sich mit sich selbst versöhnt, indem er seinen eigenen Sohn gegeben hat, indem er gesagt hat, ich werde Recht schaffen. Aber die Menschen können es nicht, ich mache es, indem ich meinen Sohn, den Schuldlosen, den Gerechten, dort am Kreuz sterben lasse, damit die Ungerechten wieder mit mir in Verbindung sein können. Und so kommen wir zu den Zeugen der Kreuzigung, die teilweise gleich sind von dem, wie sie uns schon genannt sind, aber auf einmal eine ganz andere Richtung haben. Nämlich, da sind der Hauptmann, da ist auch wieder das Volk und da sind die Bekannten Jesu. Dieser Hauptmann beobachtet Jesus. Er sieht, wie Jesus mit der ganzen Sache umgeht. Er sieht Jesus als den Leidenden, als den geduldig Leidenden, als den, der sich in keinster Weise aufbäumt, sondern der es über sich ergehen lässt, ja ganz bewusst das über sich ergehen lässt. Er sieht, wie er oder hört, Vater, vergib ihnen. Er hört auch, wie er mit diesem Verbrecher spricht und er sagt, das ist wirklich ein Gerechter. Der hängt hier zu Unrecht. Aber damit hat er das größte Bekenntnis gesprochen. Er ist der, der die Gerechtigkeit schafft. Und das bedeutet es, dass Jesus am Kreuz hing als der Gerechte für uns Ungerechte. Leider hören wir nicht weiter, ob dieser Hauptmann das so für sich in Anspruch genommen hat, dass er das auch dann sagte, ja, diesem Gerechten will ich gehören. Aber es ist wirklich was Großes, das hier deutlich gemacht wird. Er, der ja eigentlich völlig abgebrüht war, der machte sehr viele Hinrichtungen. Auf einmal seine Seele berührt wird, Jesus, das ist der Gerechte. Und das zeigt uns, so groß ist unser Herr, dass er Menschen, die hartherzig sind, die abgebrüht sind, auf einmal merken, diesen Jesus brauche ich. Und dann sehen wir wieder das Volk. Sie schlagen ihre Brust. Mensch, was ist da passiert? Sind betroffen. Und dann heißt es noch so schön, sie kehren zurück nach Hause. Aber eigentlich müsste es heißen, sie kehren um und befehlen sich diesem Jesus an. Das wäre die richtige Sache gewesen. Aber so ist es oft. Menschen sind in ihrer Situation von dem Kreuzesgeschehen beeindruckt. Wir kennen so manche Filme, die auch jetzt in der Passionszeit gezeigt werden, wo das Leiden Jesu dargestellt wird. Und da wird Jesus als der dargestellt, der wirklich furchtbar gelitten hat und der geduldig gelitten hat, der wie ein Lamm gelitten hat, und doch kapieren die Leute nicht, das hat er getan für uns. Sie bleiben bei diesem Geschehen stecken und sagen, Mensch, dieser gerechte Mensch musste so furchtbar leiden und sterben, und wir haben so viele andere Menschen, die auch furchtbar leiden und sterben müssen, unverdienterweise. Aber bei Jesus war es noch was ganz anderes. Jesus, der Gerechte, stirbt für uns Ungerechte. Das ist die Veränderung. Das ist das, was uns zur Umkehr bringt. Und das war ja dann an Pfingsten die Sache, wo es heißt, das ging ihnen durchs Herz. Und sie fragen, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Damals war es noch nicht so weit. Aber so soll es bei uns sein, dass diese Botschaft uns durchs Herz geht und wir fragen, was sollen wir tun, um gerettet zu sein? Und das sind dann noch diese bekannten Jesu, die sind von ferne dabei. Ja, da haben manche furchtbar gelitten. Und andere sagen, nee, wir können jetzt nicht so nah dran, wir wollen uns da nicht nachher noch, wir wollen da nicht noch Probleme bekommen. Wie stehen wir zu Jesus, dem Gekreuzigten? Sind wir dabei und doch nicht dabei? Sind wir solche, die sagen, ja, wir gehören ja zu diesem Jesus, aber jetzt im Moment ist es uns zu heiß. Da sagen wir lieber nichts. Wenn Menschen uns mehr oder weniger herausfordern, uns zu Jesus zu bekennen. Das ist das, was auch zu Karfreitag gehört. Bekennen wir uns zu diesem Jesus, der dort in furchtbarer Weise am Kreuz gestorben ist für uns. Nicht, weil er halt so ein gerechter Mensch war und gescheitert ist. Für uns, für mich, ging er da. Wenn das uns klar wird, dann werden wir nicht mehr von ferne dabei sein. Und dann, und deswegen will ich das noch weitergeben, zu fünftens die Bekenner zu Jesus. Da ist dieser Josef von Arimathea, der zu Jesus steht. Er stand schon zu Jesus bei der Verhandlung. Das heißt extra, er hat sich nicht beteiligt, hat sich enthalten, vielleicht sogar dagegen gestimmt, als es darum ging, soll dieser Jesus hingerichtet werden. Und jetzt weiß er, jetzt habe ich eine Aufgabe. Die Verbrecher wurden sonst einfach verscharrt. Muss dafür sorgen, dass dieser Jesus, dass der Leichnam des Jesus ehrwürdig bestattet wird, und er gibt ihm sein Felsengrab, wo noch niemand drin gelegen wird. Hier wird diese Ehrwürdigkeit vor Augen gestellt. Dieser Josef von Arimathea, an anderen Stellen wird auch noch der Nikodemus genannt, sie bekennen sich zu Jesus und sagen, ja, dieser Mann ist für uns der Messias. Auch wenn er jetzt im Tod ist. Wie weit die natürlich schon wussten oder da ahnten, dass da noch was kommt, weiß ich nicht. Aber für sie war klar und für ihn war klar, er soll eine ehrwürdige Bestattung haben. Doch das steht ja schon die Zeit 53. Ja? Er hatte ein Grab bei den Vornehmen. Wunderbar, wie immer wieder auch das Wort Gottes sich erfüllt. Und da waren diese anderen Frauen, nämlich die waren nicht nur von ferne, sondern die schauten danach, wo ist das Grab, weil sie bereiteten ja die wohlriechenden Öle zu, um nachher, nach dem Rüsttag, nach dem Sabbat, eigentlich Jesus noch einzubalsamieren, wo sie dann natürlich nicht mehr dazu kamen. Aber denen war wichtig, wo ist jetzt Jesus? Wir stehen zu ihm. Und sie waren nachher die auch, die als erstes die Auferstehungsbotschaft gehört und erfahren und begriffen haben. Und genau darum geht es. Menschen, die sich zu Jesus bekennen, werden nie dabei stehen bleiben, dass Jesus der Gekreuzigte ist, sondern sie wissen, dieser Gekreuzigte ist der Auferstandene. Und bei jeder Predigt an Karfreitag muss das dazugehören. Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und er lebt und wir können ihn jetzt hier und heute erfahren. Und er will uns begegnen, aber heute als der, der uns zeigt, das habe ich alles für dich getan. Bist du bereit, das in deinem Herzen wirklich zu bekennen, zu erkennen und in Anspruch zu nehmen? Und die, die es schon in Anspruch genommen haben, bist du bereit, ganz neu zu danken, anzubeten, diesen Jesus, der das für dich getan hat. Jesus übergibt ganz bewusst sein Leben in die Hand seines himmlischen Vaters. Und damit wird deutlich, er weiß, da ist er richtig aufgehoben. Auch ein Vorbild für unser Sterben, uns in die Hand des himmlischen Vaters zu begeben. Jesu Tod war das Opfer, mit dem wir ein für alle Mal für jede Schuld, mit dem er ein für alle Mal für jede Schuld bezahlt hat. Sein Tod war das Fundament für einen ganz neuen Anfang. Dass Jesus am Kreuz blieb und dort sein Leben aushauchte, das hat die Folge, dass wir Leben, ewiges Leben haben können. Und das gilt es im Glauben anzunehmen oder ganz neu sich zu bewusst zu machen. Und das ist letztlich das Geheimnis von Golgatha. Das Ende ist der Anfang. Die vermeintliche Niederlage, der Sieg, das unschuldige Leiden ist die Voraussetzung zur Versöhnung. Der qualvolle Tod ist der Eingang in das Leben. Die Frage für mich: Wo stehe ich unter dem Kreuz? Habe ich begriffen und in Anspruch genommen, was an Karfreitag geschehen ist? Dieses Geheimnis von Karfreitag, das Ende, der Anfang, das Sterben des Gerechten, die Versöhnung mit Gott, der Tod, der Eingang, das ewige Leben. Möge uns der Herr ganz neu so begegnen, als der, der für uns gelitten hat, und dem wir dankbar uns zur Verfügung stellen, weil wir durch ihn leben, ewiges Leben haben. Wir wollen beten. Jesus Christus, wir danken dir. Du bist der Herr, der uns begegnet, auch gerade als der Gekreuzigte, an diesem Tag der Erinnerung an dein Leiden und Sterben. Jesus, wir danken dir, dass du uns das so vor Augen gestellt hast, als du damals am Kreuz hingst, dass du noch da für die anderen da warst, um zu zeigen, ich bin der, der für euch da ist. Ich bin der, der für euch leidet. Ich bin der, der für euch stirbt, aber ich bin der, der euch ewiges Leben gibt. Ein Neuanfang, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ja, und so lass uns Menschen sein, die immer wieder neu das begreifen und bedenken und das auch weitergeben. Diese Botschaft vom Kreuz, der menschlich gesehenen Niederlage ist der größte Sieg, der im Universum geschehen ist. Du hast die Schuld, die Sünde dort am Kreuz gesühnt. Du warst der, der uns mit dem Vater wieder ins Reine gebracht hat. Und so danken wir dir, dass du uns auch ganz neu hier begegnet bist. Und lass uns Menschen sein, die auf die Berührung durch deinen Geist antworten, als solche, die bereit sind, dir soll unser Leben ganz neu gehören. Wir beten dich darüber an. Amen.
Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.